Die hongerige klapkaart open te houden. Polen redden het nooit.
En je hebt 30 man volk aan de hengel staan, zei je.
Dat jeugd, Hongaaiers, nou vergeet het maar. Dat kunnen we vergeten, hoor, Pol.
Oh, ja, dat vergat ik nog, zeg.
Ja, dat zeg ik, we kunnen het wel vergeten.
Ja, dat is de leeftijd van die knapen en die meiden, chef. Die brengen dat geduld niet meer op, zie.
Zie, ja. Of ik dat zie.
En als het nieuwtje er eenmaal af is, chef.
Oh, hou daarover op, zeg. Dat was wel vanmorgen dan, hè. Toen was het nieuwtje er dan kennelijk helemaal af. En dat vinden de dames en heren iets uit waar het nieuwtje kennelijk nooit vanaf gaat.
Chef, mag ik dat tegenhouden, chef?
Er is geen tegenhouden aan, Pol, dat heb ik geprobeerd.
Ja, maar u ziet daar meer in dan het is, chef.
Ja, ja. Jij hebt een te verhitte fantasie, jij. Jij vist te veel. Jij neemt te veel aas op jouw angel.
Ja, chef, wat u daar aanzag voor iets ordeloos, chef... Dat was niets meer dan een spontane, vrolijke variatie op een van de bekende thema's van O Calcutta, chef.
Ja, Paul, hoor. Bravo, hoor. Noem jij de variaties van het bekende thema dan maar meteen voluit met de naam, hoor. Dat zeg ik ook, ter helle, mijn excuses. Maar misschien zegt het jou dan iets dat Brik Ballenbrand, toen hij vanmorgen zijn gordijnen opendeed, ze meteen weer dichtknalde. Wat die man daar in het eerste ochtendgloren in zijn gespecialiseerde leefnetjes zag spartelen, is onbeschrijfelijk. Wat zal ik blij zijn als Rinderman dat contract in zijn zak heeft, zeg.
Ja, dat vergat ik nog.
Ah, telefoon, daar, hier, daar, dat zal hij hem waarachtig hebben. Pak van mijn hart.
Een Rinderman op de Reuvelskogor morgen.
Droge Dirk aan de lijn.
Ah, dag, Charles. Ja, die is er, schat. Ik geef hem je wel even.
Ja, het is beter te geven dan te ontvangen. Dankjewel. Biels hier. Ja, meneer Rinderman. Bijzonder charmant dat u even de moeite neemt om de bij... Ja, u was bij de boerderij van Brik Ballenbrand, ja. Ja, ter tekening van het contract, begrijp. U bent begroet met wat?
Ja, nee, dat vergat ik nog dus.
Ja, maar wat zei je?
Nou, dat ik zei dat ik dat nog vergat. Ja, dat wij vanmorgen dus voor de gein dat boerenpandje gekraakt hebben dus,
wat?
Weet je wel. Voor de dakloze vissers dus en voor de gein, zoals gezegd.
Oh, meneer Rinderman, dat raadsel is opgelost. Nee, Eve heeft namelijk vergeten dat te melden. Zegt hij net dat hij voor de gein... Wat zei u? Gewoon, u bent met sliep bekogeld, meneer Rinderman. Nee, met sliep dus. Dat ben je goed.
Dat was een aflevering van Biels en Co., een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal. U hoorde Co van Dijk als bouwondernemer Biels, Fiet Koster als zijn secretaresse Eline ter Helle, Frans Koster als zijn assistent Koen Polleman en Mathé Verdaasdonk als neef Eef. De regie had Jo Fischer junior. Het was een herhaling van 8 november 1971.
My life is endless, thinking of you. Now that we've parted, my heart is blue. Open. pray. There will come a day you give my heart a break. So tell me, my darling, I wish you were here. Then I can tell you how much I care. I'll sing my song now that you've gone.
It's Christmas time, Joe. It's Christmas time now for you. And all the little bells are hanging two by two. The holly and the nativity. And now speak to me, Joe. Speak to me, Joe. Speak to me, Joe. Oh, oh.
Zum Nachhören.
Ulrich Noethen liest Anna Karenina von Lew Tolstoi, heute die 7. Folge. Die Titelheldin Anna Karenina ist mit dem Zug von Petersburg nach Moskau gefahren, wo sie ihren Bruder Stepan Oblonski und dessen Frau Dolly besuchen will. Sie weiß noch nicht, dass Dolly überlegt, sich von ihrem Mann zu trennen, da dieser sie mit der Gouvernante ihrer Kinder betrogen hat. Am Bahnhof trifft Anna zunächst aber nicht auf ihren Bruder, sondern auf einen anderen Mann, Graf Alexei Wronski, der gekommen ist, um seine Mutter abzuholen, die sich im gleichen Zug wie Anna Karenina befand. Es ist nur ein kurzer Augenblick, in dem die beiden sich sehen. Doch dieses Treffen wird ihrer beider Leben verändern. Und auch das Schicksal der jungen Kitty Tscherbatskaja, die in Wronski verliebt ist, entscheidet sich in diesem Moment. Zunächst aber ereignet sich auf dem Bahnhof ein Unglück, das Anna bis zum Ende ihres Lebens verfolgen wird. Es liest wieder Ulrich Noethen.
Wronski betrat den Waggon. Seine Mutter, eine dürre alte Frau mit schwarzen Augen und Ringellöckchen, sah dem Sohn aus zugekniffenen Augen entgegen, und ihre dünnen Lippen lächelten leicht. Sie stand von der Polsterbank auf, übergab der Zofe ihr Täschchen, reichte dem Sohn eine dürre kleine Hand, hob dann seinen Kopf von ihrer Hand und küsste ihn ins Gesicht. »Du hast das Telegramm bekommen. Bist gesund, Gott sei Dank.« »Hatten Sie eine gute Reise?« fragte der Sohn, setzte sich zu ihr und lauschte unwillkürlich der Frauenstimme vor der Tür. Er wusste, es war die Stimme jener Dame, die ihm am Eingang begegnet war. »Dennoch bin ich nicht Ihrer Meinung«, sagte die Stimme der Dame. »Die Petersburger Sichtweise, gnädige Frau. Nicht die Petersburger, sondern schlicht eine weibliche«, erwiderte sie. »Nun, so gestatten Sie, dass ich Ihnen die Hand küsse. Auf Wiedersehen, Iwan Petrowitsch. Schauen Sie doch, ob nicht mein Bruder da ist, und schicken Sie ihn zu mir«, sagte die Dame dicht an der Tür und kam erneut herein. »Was ist, haben Sie Ihren Bruder gefunden?« fragte Wronskaja die Dame. Jetzt fiel es Wronski ein, dass die Dame Karenina war. »Ihr Bruder ist hier«, sagte er und stand auf. »Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht erkannt. Auch war unsere Bekanntschaft so flüchtig«, sagte Wronski und verneigte sich, »dass Sie sich bestimmt nicht an mich erinnern.« »Oh doch«, erwiderte sie, »ich hätte Sie erkannt, da wir, Ihre Frau Mutter und ich, die ganze Reise, glaube ich, nur von Ihnen gesprochen haben.« Endlich erlaubte sie der nach außen drängenden Lebhaftigkeit, sich in einem Lächeln auszudrücken. »Mein Bruder ist aber trotzdem nicht da.« »Hol ihn doch, Alexei«, sagte die alte Gräfin. Wronski trat hinaus auf den Perron und rief, »Oblonski! Hierher!« Karenina wartete jedoch nicht auf den Bruder. Als sie ihn erblickt hatte, stieg sie entschieden und leichten Schrittes aus. Und sobald der Bruder vor ihr stand, machte sie eine Bewegung, deren Entschiedenheit und Grazie Wronski frappierte. Sie umfasste mit der linken seinen Hals, zog den Bruder rasch an sich und küsste ihn herzhaft. Wronski ließ kein Auge von ihr und lächelte, ohne zu wissen, worüber. Doch da ihm einfiel, dass seine Mutter auf ihn wartete, betrat er erneut den Waggon. »Nicht wahr, sie ist sehr liebenswürdig«, sagte die Gräfin über Karinina. »Ihr Mann hat sie zu mir gesetzt, und ich war sehr froh. Die ganze Reise über haben wir geredet. Na, und du? Es heißt, vous filez le parfait amour? Tant mieux, mon cher. Tant mieux.« »Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen, Maman«, erwiderte der Sohn kühl. »Nun, Maman, gehen wir.« Karinina betrat erneut den Waggon, um sich von der Gräfin zu verabschieden. »Sehen Sie, Gräfin, Sie haben Ihren Sohn getroffen, ich meinen Bruder«, sagte sie fröhlich. »Und meine Geschichten sind alle erschöpft. Weiter hätte ich nichts zu erzählen gewusst.« »Nicht doch, Liebe«, sagte die Gräfin und fasste ihre Hand. »Mit Ihnen würde ich um die ganze Welt reisen und mich nicht langweilen. Sie sind eine jener liebenswürdigen Frauen, mit denen Reden so angenehm ist wie Schweigen. Und wegen Ihres Sohnes machen Sie sich bitte keine Gedanken. Es geht nicht, dass man sich niemals trennt.« Karinina stand unbeweglich, hielt sich außerordentlich gerade, und ihre Augen lächelten. »Anna Arkadjewna hat nämlich«, erklärte die Gräfin ihrem Sohn, »ein Söhnchen von 8 Jahren, glaube ich, und sie hat sich noch nie von ihm getrennt und macht sich Sorgen, dass sie ihn allein gelassen hat. Ja, die Gräfin und ich sprachen die ganze Zeit, ich von meinem, sie von ihrem Sohn«, sagte Karinina, und wieder erleuchtete ein Lächeln ihr Gesicht, ein herzliches Lächeln, das ihm galt. Gewiss waren sie des Themas sehr überdrüssig. Den koketten Ball, den sie ihm zugeworfen hatte, fing er im Flug. Doch sie wollte offenbar das Gespräch in diesem Ton nicht fortsetzen und wandte sich an die alte Gräfin. »Ich danke Ihnen sehr. Ich habe gar nicht bemerkt, wie der Tag gestern verging. Auf Wiedersehen, Gräfin.« »Leben Sie wohl, meine Freundin. Lassen Sie mich Ihr hübsches Gesichtchen küssen. Ich als alte Frau darf Ihnen schlicht und ohne Umschweife sagen, dass ich Sie liebgewonnen habe.« So nichtssagend dieser Satz auch war, Karinina glaubte es offenbar von ganzem Herzen und freute sich darüber. Sie errötete, beugte sich leicht vor, hielt ihr Gesicht vor die Lippen der Gräfin, richtete sich wieder auf und mit demselben zwischen Lippen und Augen wogenden Lächeln reichte sie Wronski die Hand. Er drückte die ihm gereichte kleine Hand, und wie über etwas Besonderes freute er sich über den energischen Händedruck, mit dem sie ihm fest und beherzt die Hand schüttelte. Sie ging hinaus mit raschem Gang, der so merkwürdig leicht ihren recht fülligen Körper trug. »Sehr liebenswürdig«, sagte die alte Frau. Das Gleiche dachte ihr Sohn. Er sah ihr nach, bis ihre graziöse Gestalt verschwunden war und das Lächeln verharrte auf seinem Gesicht. Durch das Fenster sah er, wie sie zu ihrem Bruder trat, ihm die Hand auf den Arm legte und lebhaft etwas sagte, etwas, das mit ihm, mit Wronski, offenkundig nichts zu tun hatte, und das kam ihm verdrießlich vor. »Und Sie, Maman, sind vollkommen gesund?« fragte er noch einmal die Mutter. »Alles in Ordnung, alles bestens. Alexandre war sehr liebenswürdig, und Marie hat sich sehr gut gemacht, sie ist sehr hübsch.« Und sie begann wieder von dem zu erzählen, was sie am meisten interessierte, von der Taufe des Enkels, zu der sie nach Petersburg gereist war, und von dem besonderen Wohlwollen des Zaren gegenüber ihrem älteren Sohn. »Da ist auch Lavrenti. Wronski hatte ihn beim Blick aus dem Fenster gesehen. Jetzt gehen wir, wenn es Ihnen beliebt.« Der alte Haushofmeister, der mit der Gräfin gereist war, kam herein und meldete, alles sei bereit, und die Gräfin erhob sich. »Gehen wir. Jetzt sind nur noch wenige Leute da«, sagte Wronski. Die Zofe nahm Täschchen und Hündchen, der Haushofmeister und ein Gepäckträger die übrigen Gepäckstücke. Wronski nahm die Mutter beim Arm. Als sie schon beim Aussteigen waren, kamen aber plötzlich ein paar Leute mit erschrockenen Gesichtern vorbeigelaufen. Auch der Stationsvorsteher mit seiner Schirmmütze von ungewöhnlicher Farbe rannte vorbei. Offenkundig war etwas Ungewöhnliches geschehen. Die Leute rannten vom Zug nach hinten.
»Was? Was? Wo?« »Hat sich vor den Zug gestürzt. Wurde totgefahren«, war von den Vorübereilenden zu hören. Stepan Arkadjewitsch kehrte mit seiner Schwester am Arm zurück, beide ebenfalls mit erschrockenen Gesichtern, und sie blieben, um den Leuten auszuweichen, am Eingang zum Waggon stehen. Die Damen gingen hinein, während Wronski und Stepan Arkadjewitsch den Leuten folgten, um Einzelheiten über das Unglück zu erfahren. Ein Wächter, ob er nun betrunken war oder zu sehr eingemummt gegen den starken Frost, hatte einen rückwärts rangierenden Zug nicht gehört und war überfahren worden.
Noch bevor Wronski und Oblonski zurückkehrten, erfuhren die Damen diese Einzelheiten vom Haushofmeister. Oblonski und Wronski hatten beide den verunstalteten Leichnam gesehen. Oblonski machte das sichtlich zu schaffen. Er verzog das Gesicht und schien dem Weinen nahe.
Oh, wie entsetzlich! Oh, wenn du das gesehen hättest, Anna! Oh, wie entsetzlich!
Stieß er immer wieder hervor. Wronski schwieg. Sein schönes Gesicht war ernst, aber vollkommen ruhig.
Oh, wenn Sie das gesehen hätten, Gräfin, sagte Stepan Arkadjitsch, auch seine Frau ist da, entsetzlich, sie anzusehen. Sie warf sich über die Leiche. Das heißt, er habe allein eine riesige Familie ernährt. Einfach entsetzlich.
Könnte man nicht etwas für sie tun? Sagte Karenina erregt flüsternd. Wronski sah sie an und verließ sofort den Zug. Unter der Tür wandte er sich um und sagte, »Ich bin gleich zurück, Maman.« Als er einige Minuten später zurückkehrte, unterhielt sich Stepan Arkadjitsch bereits mit der Gräfin über die neue Sängerin, während die Gräfin sich ungeduldig zur Tür umschaute in Erwartung des Sohnes. »Jetzt gehen wir«, sagte Wronski, als er eintrat. Sie stiegen zusammen aus. Wronski ging mit seiner Mutter vorweg, dahinter ging Karenina mit ihrem Bruder. Am Bahnhofsausgang holte der Stationsvorsteher Wronski ein.
»Sie haben meinem Gehilfen 200 Rubel übergeben. Hätten Sie die Güte zu erläutern, für wen diese bestimmt sind?«
»Für die Witwe«, sagte Wronski achselzuckend. »Ich verstehe nicht, wozu Sie fragen.«
»Das haben Sie getan?«
rief von hinten Oblonski. Er drückte den Arm seiner Schwester und fügte hinzu, »sehr nett, sehr nett, ein famoser Kerl, nicht wahr? Meine Verehrung, Gräfin.« Und er blieb mit der Schwester stehen, um ihre Zofe zu suchen. Als sie nach draußen kamen, war die Kutsche der Wronskis bereits abgefahren. Die Herauskommenden besprachen immer noch, was vorgefallen war. »Ein entsetzlicher Tod«, sagte ein Herr im Vorübergehen, »es heißt in zwei Stücke zerteilt.«
»Im Gegenteil, ich finde ein sehr leichter, augenblicklicher«, bemerkte ein anderer.
»Dass da keine Maßnahmen ergriffen werden«, sagte ein Dritter.
Karenina nahm in der Kutsche Platz, und Stepan Arkadjitsch erkannte verwundert, dass ihre Lippen zitterten und sie mit Mühe die Tränen zurückhielt.
»Was hast du, Anna?« fragte er, als sie ein Stück weit gefahren waren.
»Ein böses Vorzeichen«, sagte sie.
»Dummes Zeug«, sagte Stepan Arkadjitsch. »Du bist hier, das ist die Hauptsache. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Hoffnung ich auf dich setze.«
»Kennst du Wronski schon lange?« fragte sie.
»Ja. Weißt du, wir hoffen, dass er Kitty heiratet.«
»Ja«, sagte Anna leise. »Nun lass uns über dich sprechen«, fügte sie hinzu mit einer Kopfbewegung, als wollte sie etwas Unnötiges und Störendes körperlich abschütteln. »Lass uns über deine Angelegenheiten sprechen. Ich erhielt deinen Brief, und da bin ich.«
»Ja, alle Hoffnung setze ich auf dich«, sagte Stepan Arkadjitsch.
»Nun, erzähl mir alles.« Und Stepan Arkadjitsch begann zu erzählen. Vor dem Hauseingang half Oblonski seiner Schwester beim Aussteigen, seufzte, drückte ihr die Hand und begab sich ins Amt. 19. Als Anna in den kleinen Salon trat, saß dort Dolly mit einem flachsblonden, pummeligen Jungen, der schon jetzt dem Vater glich, und hörte ihm die Französischlektion ab. Der Junge las vor, dabei drehte seine Hand einen kaum noch haltenden Knopf an seinem Kittel und suchte ihn abzureißen. Die Mutter hatte die Hand schon ein paar Mal weggezogen, aber das pummelige Händchen griff wieder zum Knopf. Die Mutter riss den Knopf ab und steckte ihn in die Tasche. »Halte die Hände ruhig, Grisha«, sagte sie und ging wieder an ihre Decke. Eine uralte Handarbeit, die sie stets in schweren Zeiten vornahm. Und nun häkelte sie nervös. Immer wieder stieß der Finger vor, zählte sie die Maschen. Wenngleich sie gestern ihren Mann hatte ausrichten lassen, es gehe sie nichts an, ob seine Schwester komme, hatte sie für die Ankunft alles vorbereitet und erwartete nun aufgeregt die Schwägerin. Dolly war am Boden zerstört vor Kummer, ging ganz in ihm auf. Dennoch war sie sich bewusst, dass Anna, ihre Schwägerin, die Frau eines der einflussreichsten Staatsmänner in Petersburg war und eine Petersburger Grande Dame. Und dank diesem Umstand hatte sie nicht ausgeführt, was sie ihrem Mann angekündigt hatte, also nicht vergessen, dass die Schwägerin ankam. »Schließlich trägt Anna ja keine Schuld«, dachte Dolly. Ich weiß von ihr bloß das Allerbeste, und mir gegenüber hat sie nur Herzlichkeit und Freundschaft an den Tag gelegt. Allerdings, soweit sie sich an ihren Eindruck aus Petersburg erinnerte, hatte es ihr im Haus der Karenins nicht gefallen. Irgendetwas war verlogen an der Art ihres Familienlebens. Aber weshalb sollte ich sie nicht empfangen? Wenn sie sich bloß nicht einfallen lässt, mich zu trösten, dachte Dolly. Alle Tröstungen und Ermahnungen und christlichen Vergebungen, das habe ich alle schon tausendmal durchdacht. Das taugt alles nichts. Die ganzen Tage war Dolly mit den Kindern allein gewesen. Über ihren Kummer sprechen wollte sie nicht. Und mit diesem Kummer im Herzen über anderes sprechen konnte sie nicht. Sie wusste, dass sie Anna so oder so alles sagen würde. Und bald freute sie der Gedanke, wie sie es sagen würde. Bald erboste es sie, mit ihr, seiner Schwester, über ihre Erniedrigung sprechen zu müssen und vorgestanzte Phrasen der Ermahnung und Tröstung von ihr zu hören. Sie hatte, wie das oft vorkommt, Anna mit Blick auf die Uhr jeden Moment erwartet, verpasste dann jedoch den Moment der Ankunft, dieweil sie die Klingel überhört hatte. Als sie das Rascheln des Kleides und die leichten Schritte bereits an der Tür hörte, blickte sie sich um, und ihr verhärmtes Gesicht drückte unwillkürlich keine Freude, sondern Verwunderung aus. Sie stand auf und umarmte die Schwägerin. »Wie, du bist schon hier«, sagte sie und küsste Anna. »Dolly, wie ich mich freue, dich zu sehen!« »Auch ich freue mich.« Dolly lächelte schwach und suchte an Annas Gesichtsausdruck abzulesen, ob sie es schon wusste. »Bestimmt weiß sie es«, dachte sie, als sie Mitgefühl auf Annas Gesicht bemerkte. »Nun komm, ich bring dich auf dein Zimmer«, fuhr sie fort, denn sie wollte den Moment der Aussprache so weit wie möglich hinausschieben. »Das ist Grischa?« »Mein Gott, wie groß er geworden ist«, sagte Anna, küsste ihn, ohne den Blick von Dolly zu wenden, stockte und wurde rot. »Nein, erlaube, dass ich hier bleibe.« Sie nahm ihr Tuch ab und den Hut, und da er sich in einer Locke ihrer schwarzen, überall sich kringelnden Haare verfing, schüttelte sie den Kopf, um die Haare loszumachen. »Und du strahlst vor Glück und Gesundheit«, sagte Dolly fast mit Neid. »Ich?« »Ja«, sagte Anna. »Mein Gott, Tanja! So alt wie mein Serjoja«, fuhr sie fort. Ein Mädchen war gerade hereingelaufen, sie nahm es in die Arme und küsste es. »Ein reizendes Mädchen, ganz reizend. Zeig sie mir alle.« Sie nannte alle beim Namen. Und nicht nur das, auch Geburtsjahr und Monat, die Charaktere und Krankheiten aller Kinder hatte sie sich gemerkt. Und Dolly musste das einfach anerkennen. »Na komm, wir gehen zu ihnen«, sagte sie. »Wasja schläft jetzt leider.« Nach Besichtigung der Kinder setzten sie sich nun allein in den Salon zum Kaffee. Anna griff zum Tablett und schob es dann weg. »Dolly«, sagte sie, »er hat es mir gesagt.« Dolly schaute Anna kühl an. Sie erwartete jetzt heuchlerisch mitfühlende Phrasen. Doch Anna sagte nichts dergleichen. »Dolly, Liebe«, sagte sie, »ich möchte weder für ihn sprechen noch dich trösten, das ist unmöglich. Doch du tust mir einfach leid, mein Herz, tust mir von ganzem Herzen leid.« Hinter den dichten Wimpern ihrer funkelnden Augen zeigten sich plötzlich Tränen. Sie setzte sich näher zu ihrer Schwägerin und nahm deren Hand in ihre energische kleine Hand. Dolly rückte nicht weg, doch ihr frostiger Gesichtsausdruck änderte sich nicht. Sie sagte, »mich zu trösten ist unmöglich. Alles ist verloren nach dem, was gewesen ist. Alles ist dahin.« Kaum hatte sie das gesagt, wurde ihr Gesichtsausdruck plötzlich sanfter. Anna hob Dollys trockene, hagere Hand hoch, küsste sie und sagte, »Doch was tun, Dolly? Was nur tun? Wie geht man am besten vor in dieser schrecklichen Lage? Darüber wäre nachzudenken.« »Alles ist zu Ende, weiter gibt es nichts«, sagte Dolly. »Und das Schlimmste ist, begreif doch, dass ich ihn nicht verlassen kann. Die Kinder, ich bin gebunden. Doch mit ihm leben kann ich nicht. Ihn zu sehen ist mir eine Qual.« »Dolly, meine Teure, er hat es mir gesagt, aber ich möchte es von dir hören. Sag mir alles.« Dolly sah sie fragend an. Ungeheuchelte Teilnahme und Liebe waren auf Annas Gesicht zu sehen. »Meinetwegen«, sagte sie plötzlich, »aber dann von Anfang an. Du weißt, wie ich geheiratet habe. Erzogen von Maman, war ich nicht nur unschuldig, sondern ich war dumm. Ich hatte keine Ahnung. Es heißt, das weiß ich, die Männer würden den Frauen ihr Vorleben erzählen, aber Stiva, Sie verbesserte sich. Stepan Arkadjewitsch sagte mir nichts. Du wirst es nicht glauben, aber bis jetzt habe ich gedacht, ich sei die einzige Frau, die er kennt. So habe ich 8 Jahre gelebt, begreif doch. Nicht nur, dass ich keinerlei Verdacht hatte. Ich hielt Untreue auch für unmöglich. Und da stell dir vor, mit solchen Vorstellungen im Kopf, muss ich plötzlich all das Entsetzliche erfahren, all das Scheußliche. Begreif das doch. Sich seines Glückes vollkommen sicher zu sein? Plötzlich? Fuhr Dolly fort und hielt das Schluchzen zurück. Und einen Brief zu bekommen? Einen Brief von ihm an seine Geliebte, an meine Gouvernante. Nein, das ist zu entsetzlich. Sie holte eilends ihr Taschentuch hervor und bedeckte damit das Gesicht. Eine flüchtige Passion, das verstehe ich noch, fuhr sie nach einer Weile fort. Aber mich mit Bedacht und schlau zu betrügen, und mit wem? Weiterhin mein Mann zu sein, zusammen mit ihr, das ist entsetzlich. Du kannst es nicht verstehen. Oh doch, ich verstehe es. Verstehe es, liebe Dolly. Verstehe es, sagte Anna und drückte ihr die Hand. Und meinst du, er verstünde, wie entsetzlich meine Lage ist? Fuhr Dolly fort. Nicht im geringsten. Er ist glücklich und zufrieden. Oh nein, unterbrach Anna rasch. Er ist ein Bild des Jammers, ist am Boden zerstört vor Reue. Ist er zur Reue überhaupt fähig? Unterbrach Dolly und sah der Schwägerin aufmerksam ins Gesicht. Ja, ich kenne ihn. Es jammerte mich, ihn zu sehen. Wir kennen ihn beide. Er ist gutmütig, aber er ist stolz. Und jetzt so erniedrigt. Was mich am meisten gerührt hat. Und da erriet Anna, was Dolly am meisten rühren könnte. Ihn quälen 2 Dinge. Dass er sich vor den Kindern schämt und dass er dir, wo er dich doch liebt, ja, ja, wo er dich mehr liebt als alles auf der Welt, sie kam Dollys Widerspruch eilends zuvor, dass er dir wehgetan, dich am Boden zerstört hat. Nein, nein, sie wird nicht verzeihen, sagt er ständig. Dolly sah nachdenklich an der Schwägerin vorbei, während sie ihr zuhörte. Ja, ich verstehe, dass seine Lage entsetzlich ist. Der Schuldige ist schlechter dran als der Unschuldige, sagte sie, wenn er fühlt, dass alles Unglück von seiner Schuld herrührt. Aber wie kann ich verzeihen? Wie kann ich wieder seine Frau sein nach ihr? Mit ihm zusammen zu sein wird nun zur Qual für mich, eben darum, weil ich ihn geliebt habe. Wie ich ihn geliebt habe. Weil ich meine vergangene Liebe zu ihm liebe. Und ihre Rede wurde von Schluchzen unterbrochen. Jedes Mal, wenn sie sich besänftigte, fing sie wie mit Vorsatz wieder von dem an, was sie aufbrachte. »Sie ist doch jung, sie ist doch schön«, fuhr sie fort. »Verstehst du, Anna, meine Jugend, meine Schönheit, wer hat sie mir denn genommen? Er und seine Kinder. Ich habe ausgedient und in diesem Dienst habe ich alles, was ich hatte, ihm gegeben. Versteht sich, dass ihm ein frisches, vulgäres Geschöpf jetzt lieber ist? Sie haben bestimmt miteinander geredet über mich. Oder schlimmer noch, haben geschwiegen. Verstehst du?« Wieder entzündete sich Hass in ihren Augen. »Danach soll er zu mir wieder sagen, und ich soll ihm glauben? Niemals. Nein, es ist alles zu Ende. Alles, was ein Trost war, ein Lohn für die Mühe, die Qualen. Du wirst es kaum glauben, gerade habe ich Grisha unterrichtet. Früher war mir das oft eine Freude, jetzt ist es eine Qual. Wozu mühe ich mich, rackere ich mich ab, wozu die Kinder? Entsetzlich ist, dass mein Herz sich auf einmal umgekehrt hat. Und statt Liebe und Zärtlichkeit empfinde ich für ihn nur noch Grimm. Ja, Grimm. Ich könnte ihn umbringen und... Dolly, mein Herz. Ich verstehe das, aber quäl dich nicht. Du bist dermaßen verletzt, dermaßen erregt, dass du vieles nicht richtig siehst. Dolly verstummte. Sie schwiegen gewiss 2 Minuten. Was tun? Lass dir was einfallen, Anna. Hilf mir. Ich habe alles durchdacht und finde nichts. Es fiel auch Anna nichts ein. Aber ihr Herz antwortete unmittelbar auf jedes Wort, auf jeden Gesichtsausdruck der Schwägerin. »Ich sag dir eines«, begann Anna, »ich bin seine Schwester, ich kenne seinen Charakter, diese Fähigkeit, alles, aber auch alles zu vergessen.« Sie machte eine Handbewegung vor der Stirn. »Diese Fähigkeit zu absoluter Passion, aber auch zu absoluter Reue. Er kann nicht glauben, er kann jetzt nicht verstehen, wie er tun konnte, was er getan hat.« »Doch, er versteht es, hat es auch vorher verstanden«, unterbrach sie Dolly. »Aber ich, du vergisst mich, ist mir davon leichter.« »Warte, als er es mir sagte, das gebe ich zu, verstand ich noch nicht, wie entsetzlich deine Lage wirklich ist. Ich sah nur ihn und dass die Familie zerrüttet ist. Er jammerte mich, aber nachdem ich mit dir gesprochen habe, sehe ich als Frau auch das andere. Ich sehe deine Leiden und ich kann dir gar nicht sagen, wie du mich dauerst. Aber Dolly, mein Herz, ich verstehe dein Leiden durchaus, nur eines weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob in deinem Herzen noch Liebe zu ihm vorhanden ist. Das weißt nur du. Ob noch so viel vorhanden ist, damit es zum Verzeihen reicht. Wenn ja, dann verzeih. Nein, begann Dolly, doch Anna unterbrach sie und küsste ihr noch einmal die Hand. Ich kenne die große Welt besser als du, sagte sie. Ich kenne diese Männer, wie Stiva, ihre Sicht auf die Dinge. Du sagst, er habe mit ihr über dich gesprochen, keinesfalls. Diese Männer begehen eine Untreue, aber ihr heimischer Herd und ihre Ehefrau, das ist ihr Heiligtum. Irgendwie stehen solcher Art Frauen weiterhin in ihrer Verachtung, sie stören die Familie nicht. Diese Männer ziehen eine nicht überschreitbare Grenze zwischen der Familie und diesem. Ich kann das nicht verstehen, aber so ist es. Ja, aber er hat sie geküsst. Dolly, warte, mein Herz. Ich habe Stiva gesehen, als er in dich verliebt war. Ich erinnere mich an die Zeit, als er mich besuchen kam und weinte, wenn er von dir sprach. Wie viel Poesie und auf welcher Höhe du für ihn warst. Und ich weiß, je länger er mit dir zusammen war, desto höher standst du für ihn. Wir machten uns manchmal sogar lustig über ihn, weil er nach jedem Satz sagte, Dolly ist eine erstaunliche Frau. Du bist für ihn stets eine Göttin gewesen und bist es geblieben. Und das hier ist keine Passion seines Herzens. Aber wenn eine solche Passion sich wiederholt, das kann sie nicht, nach meinem Verständnis. Ja, aber würdest du ihm verzeihen? Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Doch ich kann es, sagte Anna nach einigem Nachdenken, und als sie in Gedanken die Situation erfasst und sie auf ihrer inneren Waage gewogen hatte, fügte sie hinzu, doch, ich kann es. Ich kann es. Ja, ich würde ihm verzeihen. Ich wäre nicht mehr dieselbe, ja. Doch verzeihen würde ich ihm, so verzeihen, als wäre es nicht gewesen. Gar nicht gewesen. Das versteht sich, warf Dolly rasch ein, als sagte Anna etwas, woran sie selbst schon oft gedacht hatte. Anders wäre es auch kein Verzeihen. Wenn man verzeiht, dann ganz, ganz. Nun komm, ich bring dich auf dein Zimmer. Sie stand auf, und auf dem Weg dorthin umarmte sie Anna noch einmal. »Du, meine Liebe, wie ich mich freue, dass du hier bist. Wie ich mich freue. Nun ist mir leichter. So viel leichter.« 20. Diesen ganzen Tag verbrachte Anna zu Hause, das heißt bei den Oblonskis, und empfing niemanden, obwohl einige ihrer Bekannten schon von ihrer Ankunft erfahren hatten und am selben Tag zu Besuch kommen wollten. Anna verbrachte den ganzen Mittag bei Dolly und den Kindern. Sie schickte ihrem Bruder nur ein Billett, er solle unbedingt zu Hause dinieren. »Komm her, Gott ist gnädig«, schrieb sie. Oblonski dinierte zu Hause. Es kam ein gemeinsames Gespräch zustande. Seine Frau redete mit ihm und sagte »du« zu ihm, was sie zuvor nicht getan hatte. Im Verhältnis zwischen Mann und Frau herrschte nach wie vor Entfremdung, aber von Trennung war nicht mehr die Rede, und Stepan Arkadjewitsch sah die Möglichkeit einer Aussprache und Versöhnung. Gleich nach dem Essen kam Kitty zu Besuch. Sie kannte Anna Arkadjewna, doch nur wenig, und kam zu ihrer Schwester nun nicht ohne Furcht, wie diese Petersburger Dame von Welt, die alle so lobten, sie empfangen würde. Aber sie gefiel Anna Arkadjewna, das erkannte sie gleich. Anna hatte offensichtlich Freude an ihrer Schönheit und Jugend, und ehe Kitty es sich versah, spürte sie schon, dass sie nicht nur unter ihrem Einfluss stand, sondern verliebt war in sie, wie eben junge Mädchen sich in verheiratete und ein wenig ältere Damen verlieben können. Einer Dame von Welt oder der Mutter eines 8-jährigen Sohnes glich Anna überhaupt nicht. Eher einem 20-jährigen Mädchen dank der Geschmeidigkeit ihrer Bewegungen, ihrer Frische und der auf ihrem Gesicht stets zu findenden Lebhaftigkeit, die bald im Lächeln, bald im Blick aufbrechen wollte, wäre nicht der ernste, manchmal traurige Ausdruck ihrer Augen gewesen, der Kitty verwunderte und anzog. Kitty spürte, dass Anna vollkommen schlicht war und nichts verbarg, aber dass sie eine andere, höhere Welt in sich trug. Komplizierte und poetische Interessen, zu denen Kitty keinen Zugang hatte. Als Dolly nach dem Essen in ihr Zimmer gegangen war, erhob sich Anna rasch und trat zu ihrem Bruder, der sich gerade eine Zigarre anzündete. »Stiva«, sagte sie zu ihm, zwinkerte fröhlich, bekreuzigte ihn und wies mit den Augen auf die Tür. »Geh, und Gott helfe dir.« Er legte die Zigarre weg, da er sie verstanden hatte, und verschwand hinter der Tür.
NDR Kultur. Mehr zum Nachhören finden Sie im Internet unter ndr.de/ndrkultur.
Thank you. Thank you.